Lese den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das ist Gottes Wort.
In der letzten Woche, liebe Gemeinde, haben wir in der Stadthalle über das Grundgesetz nachgedacht. 70 Jahre Grundgesetz waren Anlass für dieses Thema. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wollte man auch 70 Jahre Grundgesetz feiern. Gott, so sehen wir es hier, übergibt dem Mose nicht nur die beiden Tafeln mit den 10 Geboten, er hat noch etwas. Moment, Mose, nimm das noch für die Deutschen mit. Eben das Grundgesetz. Die Botschaft ist klar, auch das Grundgesetz ist eine Gottesgabe, ein Geschenk für unser Volk. Klarheit nach großer Finsternis und Orientierung. Da soll nun der Weg lang gehen. Unser Grundgesetz sendet ein glasklares Signal aus. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das soll von nun an klar und unverrückbar feststehen. Das Grundgesetz bietet also Klärungen über das, was sein und über das, was nicht sein soll. Es schafft Klarheit über die Grundlage unseres Zusammenlebens. Ihr merkt schon, ich nähere mich so ganz vorsichtig unserer Themenreihe. Wir denken über die Werte unserer Gemeinde nach. Werte schaffen Klarheit. Wer uns begegnet, soll genau das sehen können, ungetrübt, ohne Nebel, gut zu erkennen. Und die Klarheit ihrerseits ist ein Wert. Wer klar ist, verbreitet eben keinen Nebel. Wer klar ist, ist identifizierbar. Wer klar ist, ist verlässlich. Er tut nicht heute dieses und morgen jenes. Klarheit ist ein Wert. Und vor einigen Jahren haben wir gesagt, wir als Greifbar-Gemeinde wollen auch an unserer Klarheit neben den 5 anderen Werten erkennbar sein. Wenn man sich dann aber näher anschaut, worin diese Klarheit besteht, dann ist man erst einmal ein bisschen überrascht. Die Klarheit, von der unsere Werte sprechen, ist weit weniger bestimmt als etwa das Grundgesetz. Wenn man genau hinschaut, ist da eher von so etwas wie Haltungen die Rede oder auch von bestimmten Vorgehensweisen, die wir in der Gemeinde einüben wollen. Es wird weniger deutlich, welche Klarheit wir haben, als vielmehr auf welchen Wegen wir als Gemeinde zu Klarheiten kommen wollen. Wir wollen, so heißt es da, auf die Bibel hören. Wir ringen, so heißt es da, um Einsicht. Wir prüfen, so heißt es weiter, was Gott will. Wir befragen Gottes Wort. Was wir erkannt haben, Das, so heißt es weiter, machen wir auch klar und kenntlich nach außen, auch denen gegenüber, die wir zum Glauben an Jesus einladen. Es ist also eigentlich eher von, sagen wir, Klärungen die Rede, als von feststehenden Klarheiten. Das Feststehende ist offenbar die Bibel und vor der aufgeschlagenen Bibel, im Gebet, im Hören, im Gespräch miteinander, klären wir, was zu klären ist, etwa auch zur Zukunft unserer Gemeinde oder zu ethischen Fragen oder zu unseren persönlichen Entscheidungen. Wie das aussehen kann, zeigt auch die Geschichte aus dem Markus-Evangelium, die wir eben gehört haben. Und wir lernen darin etwas genauer, wie Klärung zu Klarheit führt. Das ist mein Thema für die nächsten Minuten. Wir lernen, wie Klärung zu Klarheit führt. Anders gesagt, wer sich dem Gespräch mit Jesus aussetzt, der darf erwarten, dass der Nebel sich lichtet und Gottes Weg mit uns klar vor Augen liegt. Allerdings sei vorsichtshalber gleich am Anfang hinzugefügt, überlegt es euch gut, denn nicht immer sind die Klärungen angenehm. Wir haben die Geschichte gehört, Felix hat sie vorgelesen. Ein junger, erfolgreicher Mann, eine Führungskraft in seiner Firma, obendrein ein sehr ernsthafter, frommer Mensch, begegnet Jesus. Er bleibt namenlos, aber seine Geschichte hat ihn geradezu sprichwörtlich gemacht. Er ist der reiche Jüngling. Dieser junge Mann kommt mit einer großen Frage zu Jesus. Er möchte wissen, wie er das ewige Leben bekommen hat. Was muss ich tun, fragt er, um am Ende meiner Tage bei Gott anzukommen und nicht im Tod zu versinken, sondern Aufnahme in die neue Welt zu finden? Eine große Frage. Er stellt sich dem Gespräch mit Jesus. Er sucht Klärung und das können wir vorwegnehmen, er wird Klärung und Klarheit bekommen. Allerdings ist diese Klärung alles andere als leicht zu verdauen. Ich muss ehrlich sagen, ich ringe mit dieser Geschichte, mit ihrer Härte und mit ihrer Kompromisslosigkeit. Es ist ein schwieriges Gespräch, das Jesus hier führt. Es ist ein entscheidendes Gespräch, denn es geht ja um die letzten, die größten, die entscheidenden Fragen unseres Lebens. Und es ist ein ausgesprochen ungemütliches Gespräch, weil Jesus dem jungen Mann so einiges zumutet. Und man muss es wohl so sagen, es ist am Ende auch noch ein gescheitertes Gespräch. Denn am Ende geht der Mann fort. Traurig zwar, aber entschieden. Na, Klarheit hat er. Klarheit, was er nicht will. Und dass er nicht will, was Jesus will. Das klärende Gespräch dreht sich um Reichtum. Reichtum und Armut sind bei Jesus immer ein gutes Thema. Wer schon damit gerechnet hat, kriegt es jetzt. Im Vorfeld der Champions League, des Champions League-Finales, gab es einen Zeitungsbericht über Anfield. Anfield ist das Viertel in Liverpool, in dem der FC Liverpool sein berühmtes Stadion hat, an der Anfield Road. Und der Autor beleuchtete, wie krass die Unterschiede zwischen Arm und Reich in Anfield sind. Superstürmer Mo Salah, so konnte man lesen, verdient beim FC Liverpool 200.000 Pfund. 200.000 Pfund pro Woche. Dieser reiche junge Mann in kurzen Hosen verdient damit 10-mal so viel in einer Woche, wie eine Familie an der Anfield Road im Jahr zum Leben hat. 4 von 10 Kindern in diesem Viertel leben unter der Armutsgrenze. Mehr als ein Drittel der Erwachsenen hat keine Berufsausbildung. Und die Lebenserwartung in Anfield liegt 6 Jahre niedriger als im Rest des Landes. Da müsste man doch jetzt mal ein ernstes, ein klärendes Gespräch mit den kickenden Millionären führen und sagen, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Tatsächlich, spricht ja Jesus mit einem solchen reichen Mann über dessen Reichtum und fordert ihn genau dazu auf: Verkaufe alles und gib es den Armen. Und tatsächlich ist Jesus mit dem Reichtum dieses Reichen nicht einverstanden. Und wenn man sieht, wohin das alles gehen soll, nämlich zu den Armen, dann sieht man, er hat tatsächlich auch die Armen im Blick, immer. Jesus hatte ein sensibles soziales Gewissen. Und darüber könnten wir mit guten Gründen jetzt ganz lange nachdenken. Aber seine Pointe, das, was er hier klären muss, ist in diesem Fall, und Vorsicht, erst einmal nur in diesem einen Fall, nicht Reichtum als soziales Problem, sozusagen als grobe Ungerechtigkeit. Seine Pointe, die er klären muss, ist in diesem Fall, und noch einmal wohlgemerkt, erst einmal nur in diesem Fall, ein geistliches Problem. Reichtum als grobe Gefährdung für die Seele. Und ich möchte gerne drei Aspekte dazu zeigen. Der erste Aspekt: Reichtum ist gefährlich für die Seele. Jesus redet also mit dem jungen Mann und nach einigem Hin und Her fällt dieser entscheidende Satz, wir hörten ihn schon: Geh hin, verkauf alles, gib's den Armen. Das kann sich der Reiche nicht vorstellen und geht weg, Ende, aus. Nein, eben nicht, Ende, aus. Wesentlich an der Geschichte, die wir gehört haben, ist gar nicht mal nur die Begegnung dieses jungen Mannes mit Jesus. Wesentlich ist die Reaktion der Jünger nach dieser Begegnung. Die Jünger, also die Menschen, die Seite an Seite mit Jesus leben, reagieren auf das Gespräch. Wäre es eine Geschichte über soziale Gerechtigkeit und unangemessenen Reichtum an sich, dann hätten sie ja ungefähr so reagieren können. Der Reiche kommt nicht in den Himmel. Prima, das geschieht ihm doch wirklich recht. Ich kann die Typen sowieso nicht ausstehen. Diese arroganten Heuschrecken, diese gut gekleideten Porsche-Fahrer, der kommt nicht in den Himmel. Prima, mich kümmert das nicht groß. Aber die Jünger reagieren nicht so. Die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, reagieren völlig anders. Diese Geschichte ist voller Emotionen. Es heißt von ihnen, sie entsetzten sich. Sie waren bestürzt. Die kriegen die Krise. Mehr noch, sie kriegen es mit der Angst zu tun. Sie erkennen, wenn es bei dem nicht reicht, dann reicht es bei uns auch nicht. Wenn der nicht in den Himmel kommt, wer denn dann? Denn dieser junge Unternehmer war offenkundig kein Ausbeuter. Er hatte offenbar sein Vermögen nicht auf krummen Wegen erworben. Er war wahrscheinlich fair zu seiner Konkurrenz, gerecht zu seinen Angestellten und dienstbereit für seine Kunden gewesen. Er hatte sich, wie es heißt, an die Gebote gehalten und Jesus hat ihm darin nicht widersprochen. Er hatte nicht gestohlen, er hatte nicht gelogen, er hatte niemanden beraubt. Er war sozusagen der ehrbare Kaufmann. Versteht ihr, das ist kein Ausbeuter, das ist keine Heuschrecke. Das ist ein Mann mit Charakter, den hätten wir glatt sofort hier ins Leitungsteam gewählt. Wenn der es nicht wert ist, bei Gott Aufnahme zu finden, ja, wer bitteschön ist es denn dann? Macht euch bitte an dieser Stelle eins klar: Jesus hat kein grundsätzliches Problem damit, dass jemand etwas besitzt. Seine Kritik ist überhaupt nicht ideologisch. Aber er sieht, wie gefährlich Reichtum für unsere Seele ist. Und da wird er drastisch. Er sagt, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher zu Gott findet. Und vergesst jetzt bitte mal gerade die Theologen unter uns, alle Versuche, dieses Gleichnis irgendwie kleinzureden. Jesus meint Kamel und er meint Nadelöhr. Und er meint, ist unmöglich. Geht gar nicht. Er meint nicht, es geht vielleicht mit etwas Mühe, so Luft anhalten und Schmerzbereitschaft. Nein, geht gar nicht. Reiche kommen nicht in den Himmel, Punkt. Und da kriegen es die Jünger Jesu mit der Angst zu tun. Wer denn dann? Klärende Gespräche mit Jesus. Ein Wert für unsere Greifbar-Gemeinde, sagten wir eingangs. Ganz schön tapfer, ihr Lieben, ganz schön tapfer. Denn diese erste Sicht auf das klärende Gespräch mit dem reichen Jüngling zeigt, Jesus führt uns unsere Lage schmerzhaft vor Augen. Reichtum macht blind für Gott. Reichtum wendet die Seele ab von Gott. Wenn selbst charakterstarke, fromme junge Männer mit beeindruckender Biografie Gott nicht beeindrucken, wenn der ihn nicht beeindruckt, dann ist doch eines klar. Es ist völlig unmöglich, das ewige Leben zu ererben. Es ist unmöglich, bei Gott anzukommen. Es ist Menschen unmöglich. Ohne Gnade, ohne bedingungslose und grundlose Zuwendung Gottes, ohne restlos unverdiente Güte, geht nichts. Die Frage, was muss ich tun, kann nur in der Verzweiflung enden. Nicht der reiche Jüngling alleine, nein, alle, die doch schon Jesus folgen, müssen erkennen, nichts kann ich vorweisen. Nur Gnade, nur Jesus, nur Gnade. Nur Jesus. Welche Klarheit gewinnen wir also als Wert unserer Gemeinde? Klärende Gespräche mit Jesus führen schmerzhaft vor Augen. Unsere Rettung ist Menschen unmöglich. Zweiter Aspekt. Warum ist das so? Warum ist Reichtum so gefährlich für unsere Seele? Der junge Mann sucht ja das Gespräch mit Jesus. Wenn man ihm so zuhört, dann könnte man zunächst denken, der hat wirklich alles beieinander. Bei dem passt es. Er ist in jeder Hinsicht erfolgreich. Er ist jung, reich, fromm, charakterstark, eine Zierde seiner Community. Nun scheint er aber zu spüren, dass ihm etwas fehlt. In seinem satten und guten Leben fehlt etwas. Was muss ich noch tun? Jesus glaubt ihm. Er glaubt, dass dieser vorbildliche Bürger mit dem Bösen gut zu Rande kommt. Und er spricht ihn auch nicht auf das Böse an. Er spricht ihn auf das Gute an. Er spricht ihn auf die Güter an, die seinem Herzen so kostbar sind. Und behaltet es bitte ein bisschen im Ohr. Jesus hat hier keine sozialistischen Gründe, den Reichtum zu kritisieren. Wenn wir uns auf ein klärendes Gespräch mit Jesus einlassen, dann wird er früher oder später einmal und wahrscheinlich dann immer wieder solche Punkte in unserem Leben ansprechen und berühren. Er wird mit uns über die Dinge sprechen, die wir auf gar keinen Fall lassen wollen. Er wird mit uns über das sprechen, was in unserem Leben der Reichtum ist. Er wird sagen, auch bei dir gibt es etwas, etwas, an das du dich hältst, wohin du dich wendest, das dich tröstet, das dir Hoffnung gibt, das dein Herz in der Balance hält. Und dann wird der Luther Martin dazu treten und sagen, woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Egal, welches Glaubensbekenntnis du am Sonntag in der Kirche sprichst. Woran du dein Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott. Egal, woran du, was du am Sonntag als Glaubensbekenntnis sprichst. Und es ist ziemlich egal, was es ist. Die Bildung, der gerade erworbene Doktorgrad, die Fitness, das Einkommen. Vielleicht ist es die Kontrolle über dein Leben, die nur du allein hast und auf keinen Fall aufgeben willst. In unserer politischen Landschaft gibt es auch wieder einen altbekannten Kandidaten für das, woran man sein Herz hängen kann. Es ist dann das Deutschsein und das Abgrenzen von allem Fremden. Es ist Identität im Völkischen. Wer hätte gedacht, dass dieser Götze noch einmal seine Fratze zeigen würde? Aber Obacht, er ist wieder da. Oder es ist noch schmerzhafter, dein liebster Mensch, dein Seelengefährte, dein Kind. Nun ist weder der Doktorgrad, noch die Selbstbestimmung, noch die Fitness, noch der Patriotismus, noch die Bildung, noch ein gutes Einkommen, noch tiefe menschliche Liebe an sich etwas Negatives, gar Böses. Aber als Reichtum kann es unsere Seele in höchste Lebensgefahr bringen. Denn wenn das alles mein Gott wird, dann kann der liebe Gott meinetwegen immer noch alles Mögliche sein und tun, mein Boss, mein Ratgeber, mein Helfer in der täglichen Not, sogar mein Angebeteter, vor dessen Thron ich mich irgendwie wohlfühle. aber niemals mein einziger Retter, mein Ein und Alles, niemals das Zentrum meines Lebens. Hoffentlich hast du so ein Gespräch schon einmal mit Jesus geführt. Sonst wäre es vielleicht an der Zeit. Jesus sagt in diesem klärenden Gespräch, kannst du das mal abziehen aus deinem Leben? Subtrahier mal aus deiner Seele deinen Reichtum. Und damit es jetzt nicht zu philosophisch wird, gib ihn weg. Gib ihn den Armen. Mach Platz für Gott selbst in deinem Herzen. Und da wird es wieder hochemotional in unserer Geschichte. Aufruhr in der Seele. Traurig wurde er, so übersetzt Luther. Aber das, was hier eigentlich steht, steht noch einmal im Neuen Testament. Nämlich in der Geschichte von Jesus, wie er im Garten Gethsemane in tiefster Not mit Gott ringt, Blut schwitzt, in innerer Aufruhr, tiefe Trauer und Verzweiflung. Das empfindet aus ganz anderen Gründen dieser junge Mann in der Geschichte auch. Denn der famose junge Mann ist im Herzen getroffen. Sein Reichtum ist für ihn das, was Vater im Himmel für Jesus ist. Und was Vater im Himmel für Jesus ist, das sollte es, so wollte es Jesus doch auch für diesen famosen jungen Mann sein. Aber da entzieht er sich. Sein Reichtum ist sein Retter. Sein Retter ist sein Reichtum. Und wer wüsste jetzt nicht, was in seinem Herzen da revoltiert? Wer wüsste nicht, wie viel Konkurrenz es da gibt? Wer wüsste nicht, an wie vielen kleinen Göttern und Reichtümern unsere Seele klebt? Christen können nur die sein, die wissen, dass ihr Christsein ein Wunder ist. Menschen unmöglich. Rettung aus tiefster Verlorenheit. Klärende Gespräche mit Jesus. Klarheit als Wert unserer Gemeinde, ganz schön tapfer. Denn wenn wir diese klärenden Gespräche suchen, wird Jesus uns an solche Punkte führen. Als Einzelne wie als Gemeinde. Er wird uns aufklären über die Reichtümer, die uns ganz und gar beanspruchen. Klarheit ist immer Klarheit im ersten Gebot. Keine anderen Götter neben Gott zu dulden. Und nun der letzte Aspekt, kurz. Wie uns Jesus aus den Fängen der Reichtümer befreit. Vielleicht denkt ihr jetzt, ob das wirklich so eine gute Idee war mit der Klarheit als Wert für unsere Gemeinde? Irgendwie dachten wir da eher an so etwas wie ein theologisches Profil und vielleicht noch ein paar ethische Maßstäbe. Aber genau das käme wirklich erst sehr viel später. Die Klarheit, um die es zuerst geht, ist Klärung. Wie hältst du es mit dem ersten Gebot? Und hast du verstanden, dass deine Rettung aus purer Gnade geschieht und völlig menschenunmöglich ist? Und dazu gibt es ein letztes, das wir anschauen müssen. Noch einmal wird es hoch emotional. Von Jesus heißt es nämlich, er habe diesen jungen Mann liebgewonnen. Liebgewonnen. Das klärende Gespräch, das Jesus hier führt, ist kein Faustkampf. Jesus will diesen erfolgreichen Hipster nicht besiegen und nicht überwältigen. Er kämpft um sein Herz. Er ringt, weil er retten will. Warum hat Jesus den jungen Mann wohl lieb? Hat er ihn lieb, weil dieser junge Mann so erfolgreich sagen kann, ich war immer brav und habe Mama und Papa niemals Sorgen bereitet? Kaum. Vielleicht hat er ihn lieb, weil er so viel Ähnliches sieht. Vielleicht erkennt er etwas von sich. Wahrscheinlich war er ein Altersgenosse. Jesus ist auch so etwas wie der reiche Jüngling aus gutem Haus. Er ist der, der in Gottes Welt die ganze Herrlichkeit als Reichtum besaß. Er ist der, dem es an nichts fehlte. In unserer Reihe über den Philipperbrief haben wir gerade vor einem Monat erst gehört, der reiche Sohn des himmlischen Vaters, der reiche Sohn des himmlischen Vaters klebt nicht an seinem Reichtum. Er gibt alles auf für uns. Er verlässt die himmlische Herrlichkeit und tauscht sie ein gegen eine Krippe und ein Kreuz. Für uns. Er wird bitterarm, ein Bettler. Für uns. Er macht sich arm, um uns auf eine ganz neue und unverdiente Weise reich zu machen. Er tut mit diesem Weg das Gottmögliche, um das Menschen Unmögliche an unserer Stadt zu tun. Er ist der ultimative reiche Jüngling. Und als der, der alles tat, steht er vor uns. So führt er dieses klärende Gespräch. So steht er vor uns und fragt, bewegt dich das? Rührt dich das an? Geht dir das zu Herzen? Dann komm und lass alle anderen Reichtümer deines Herzens fahren. Folge mir nach. Dann lass mich dein Ein und Alles sein, dein Retter, der, an dem du dein Herz hängst. Dann komm gleich zum Tisch des Herrn, halt ihm dein Leben hin, öffne deine Hand und dein Herz. Bekenne ihm, wie wankelmütig du bist, wie viel Konkurrenzen und Kompromisse es gibt und wie gern du ihm allein folgen willst. Und dann wirst du hören, Menschen unmöglich, Gott möglich. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das Unmögliche wird wahr. Der Zugang zu Gott steht offen. Dein Platz bei Gott steht dir frei. Darum geht es in der Klarheit in unserer Gemeinde. Mit jedem von uns, mit jeder von uns, muss Jesus ab und zu solch klärende Gespräche führen. Unser Herz ist trotzig, verzagt, aufsässig, verführbar und wankelmütig. Da hat keiner von uns einem anderen etwas voraus. Und Klärung bedeutet, Jesus redet mit uns, dass wir unsere Seele nicht an den Reichtum verkaufen. Wie immer dieser Reichtum heißt, er ruft uns zu sich, immer wieder. Klarheit heißt es, im Kern geht es bei uns darum und nur darum. Im Kern geht es bei Greifbar darum und nur darum. Jesus, der wahre, reiche Jüngling, der das Menschenunmögliche tut und uns zu sich ruft. Bei den Menschen ist es unmöglich, beim Gekreuzigten und Auferstandenen ist alles möglich. Klarheit bei Greifbar heißt, wir wollen ein Ort sein, an dem wir und andere solche klärenden Gespräche führen können. Dazu befragen wir die Bibel, hören wir Predigten, tauschen uns aus, beten, beraten uns und bekommen Klarheit. Bei Jesus ist das Menschenunmögliche möglich. Und wenn Gottes Volk zustimmt und solche Klärungen um der Klarheit willen auch in Zukunft suchen möchte, dann ruft es.